Die Schriftlesung heute ist Richter, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11 und soweit es euch möglich ist, bitte ich euch aufzustehen. Jephtha, ein Gileadite, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn einer anderen. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Tal im Lande Dob. Und es sammelte sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus. Und einige Zeit danach kämpften die Ammoniter mit Israel. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sprachen zu ihm: Komm und sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen. Und unser Haupt seist du über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammoniter zu kämpfen, und der Herr sie mir in die Hand gibt, soll ich dann euer Haupt sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Ohrenzeuge zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast. So ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt und Obersten über sich. Und Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpa. Soweit aus Richter.
Ehe wir auf das eingehen, vielleicht noch einen Punkt, den vielleicht den einen oder anderen interessiert. Wir haben ja in den letzten 10 Tagen, wenn ihr die Nachrichten angeschaut habt, praktisch jeden Tag von diesem Krieg im Nahen Osten gesehen. Und wie ich gerade erwähnt habe, wir haben dort auch mehrere Gemeinden, eine ganze Menge Gemeinden. Nun ist Jordanien nicht besonders stark davon betroffen, aber es ist durchaus der Fall in Libanon. Und da haben wir eine Schule, eine normale Schule, die von NSM getragen wird, und Helping Hands hilft auch damit. Deswegen haben wir da Kontakt. Und den Leuten geht es wirklich nicht gut. Und ich erwähne das auch, damit ihr, wenn ihr für andere betet, die nicht vergesst. Das Problem ist natürlich, dass die ganzen Kinder und ihre Familien immer nur sie fürchten, wann das nächste Mal eine Bombe einschlägt und wann sie erwischt werden. Die haben schon vorher große Probleme. Wir haben dort und sind dafür dankbar, eine Person, die psychotherapeutisch helfen kann, der versucht, den Kindern beizubringen, wie man mit diesen ganzen Herausforderungen psychisch umgeht und wie man da durchkommt. Bisher geht es denen soweit gut, aber es ist schon sehr, sehr schwierig in so einer Situation. Also bitte betet da und denkt da an unsere Mitarbeiter. Die Leiterin der Schule heißt übrigens Marlene. Das kann man sich merken, es hört sich ziemlich deutsch an. Ist aber keine Deutsche. Okay, zu diesem interessanten Text, den wir gerade eben gehört haben. Ich wurde erinnert an E. Stanley Jones. Das war ein methodistischer Missionar in Indien. der hat dort viele Jahre gearbeitet und in den ersten Jahren hat er sich so überanstrengt, dass er körperlich und geistlich total fertig war. Er wusste nicht mehr, wie er mit all dem zurechtkommt, was da am Laufen ist. Hat eine Auszeit genommen, aber das hat nichts genützt. Sobald er wieder zurück war, ging es so weiter und er wusste nicht mehr richtig weiter. Irgendwann hat er eine persönliche Gebetszeit gehabt und hatte den Eindruck, dass Gott zu ihm spricht und ihn fragt, bist du bereit zu dem Werk, zu dem ich dich berufen habe? Und der Stanley Jones hat gesagt, nein, Herr, ich bin nicht bereit, ich bin total fertig. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und dann hat er irgendwie den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, was wäre, wenn du mir das überlässt und nicht länger selber dafür sorgst, wenn ich es übernehme? Und Stanley Jones hat später berichtet, das hat mein Leben völlig verändert, dass ich das Gott abgegeben habe. Und seit Jahrzehnten lebe ich auf einer höheren Ebene, weil ich meine Sorgen nicht selber trage. Darum geht es in diesem Kapitel. Wir haben ja nur den Anfang davon gelesen, in diesem Kapitel in Richter 11. Das ist ein Paradebeispiel, trotz der vielen Formen Worte, die da drin sind, ist das ein Paradebeispiel für ein Leben ohne Gott. Ein Leben, das von Sorgen zerfressen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir darüber nachdenken sollten. Gibt es einen Ausweg aus unseren Sorgen? Und wie überwinden wir sie? Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, das könnte man vielleicht mit der Überschrift versehen, wenn alles nur Stückwerk ist. Viele leben so wie der Jiftach, in manchen Übersetzungen wird er so genannt, in anderen wird er Jeftach genannt, ist an und für sich Wurst, sind belastet durch das, was gestern passiert ist. Und das ist ziemlich hart. Bei manchen ist es ziemlich schlimm, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Der Jiftach konnte nichts dafür. Das war nicht sein Fehler, dass sein Leben so in eine Katastrophe geschlittert ist. Und vielleicht ist dir das ja auch irgendwo bekannt. Diese Aussagen, die man hier ganz gut belegen kann, in den ersten beiden Versen zum Beispiel, deine Familie ist schuld. Also ehrlich gesagt, mit so einem Vater, mit solchen katastrophalen Eltern, ist das Leben nicht einfach. Und nicht nur die Eltern, auch die Geschwister, wie wir gerade eben gehört haben von Willi, die haben ihn rausgeschmissen. Sie haben ihn enterbt zuerst und dann haben sie ihn vertrieben. Und offensichtlich haben sie mit den Leuten von ihrer ganzen Gegend kollaboriert, indem sie das gemacht haben. Ich kenne dich nicht so genau, dass ich das sagen kann, aber vielleicht geht es dir seit Jahren so, dass irgendetwas in der Vergangenheit passiert ist, das dich seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten belastet. Vielleicht hast du dich sogar überlegt, ob es nicht am vernünftigsten ist, dich von deinen Verwandten so zu trennen, dass du umziehst. Möglichst weit weg, auswandern, ins andere Ende der Welt, nach Neuseeland oder so irgendetwas. Es ist nur ein kleines Problem dabei. Das ist keine Lösung. Denn in den allermeisten Fällen nehmen wir die Last mit, die wir vorher getragen haben. Und das Schlimmste von allem ist, ganz egal, ob wir selber dran schuld sind oder ob andere dran schuld sind, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Das eine, deine Familie ist schuld. Das Nächste, was hier im dritten Vers deutlich wird, deine Umgebung ist schuld. Da kommen ein paar, die zu dem Jiftach kommen und sagen, wir helfen dir. Das ist natürlich gut, wenn jemand kommt und dir hilft und versucht, die Probleme mitzulösen. Aber leider gibt es viel zu viele falsche Helfer. Und ich möchte es nicht zu laut sagen, aber es gibt das auch in den Gemeinden, dass Leute da sind, die falsche Helfer sind. Nun kann man natürlich sagen, da mache ich eben alles allein. Selbst ist der Mann und ich kann ja sowieso nichts dafür. Aber das Einzige, was dadurch geschieht, ist, dass die Last nur noch größer wird. Und das ist bei dem Jiftach offensichtlich der Fall gewesen. Und dann kommt dieser neunte Vers, den wir gerade gehabt haben. Ihr wollt also sagen, erwiderte der Jiftach zu den Leuten von Gilead, wenn der Herr mir den Sieg über die Ammoniter gibt, soll ich euer Herrscher werden. Manchmal ist es so, dass nicht nur die anderen schuld sind, nicht nur, dass die Umgebung dran schuld ist. Manchmal sind auch unsere frommen Floskeln dran schuld. Wie oft machen das Leute, dass sie irgendetwas in ihren Gebeten sagen und dann am Schluss drunter setzen, in Jesu Namen, Amen. Und in einer ganzen Reihe von Fällen, ehrlich gesagt, ist das Urkundenfälschung. Weil wir irgendetwas sagen, das überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was Gott möchte. Der Jiftach hat ziemlich clever verhandelt mit seinen alten Bekannten. Und dann hat er einfach Gott drunter gesetzt unter die Verhandlung. Also ich bin nicht nur der Hauptmann, sondern ich bin der oberste Boss. Und jetzt gehen wir zum Tempel oder zur Stiftshütte oder was immer das war und unterschreiben vor Gott. So läuft das nicht. So läuft es auch nicht, wenn es ein Pastor macht. Es läuft nicht mal so, wenn es ein Missionar macht. Denn Gott ist kein Hampelmann. Er ist nicht dafür da, unsere ganzen Fehler zu unterschreiben, zu sagen, okay, ich werde dann am Schluss schon das in Ordnung bringen. Wenn du deine Vergangenheit so lösen möchtest, dann werden dich die Lasten am Ende überwältigen. Das wird hier ziemlich deutlich in dieser Geschichte. Wir können jammern, wir können unsere eigenen Methoden nutzen, können Helfer mit dazu holen, wir können sogar fromme Floskeln benutzen. Aber letztlich bleibt alles nur Stückwerk. Es gibt einen Ausweg, ich möchte jetzt nicht so tun, als ob das nur alles schlimm ist, aber bevor wir auf den Ausweg kommen, muss ich leider sagen, wird alles nur noch schlimmer. Nicht nur, dass dieser erste Teil aus dem Leben von Jiftach alles Stückwerk gewesen ist, sondern dass er eine ganze Reihe von kindischen Vorstellungen angehangen ist. Und diese kindischen Vorstellungen, die wir haben, die müssen wir ablegen. Jiftach war klar, als er dazu gesagt hat, dass er ziemliche Probleme hatte. Ihm war klar, dass der Feind vor der Tür steht. Aber statt damit zu Gott zu gehen, ist er mit dieser ganzen Last in den Alltagen des Heute hineinmarschiert. Er hat, das wird sehr deutlich in den nächsten Versen, auf sein eigenes Können gesetzt. Und dafür hat er drei Auswege benutzt. Der erste Ausweg, den hat der Willi noch gelesen, Vers 11, das Volk setzte ihn zu seinem Herrscher und Anführer ein und Jiftach ließ sich das auch noch im Heiligtum des Herrn bestätigen. Ausweg Nummer 1, wir betonen unsere Stellung. Wir sagen, wie wichtig unser Titel ist, unsere Position. Aber das ist wirklich kindisch, darauf zu pochen. Ich kann mich erinnern, ich habe das mal gemacht, muss ich gestehen, vor vielen, vielen Jahren. Da haben wir irgendeine Sitzung gehabt mit den Mitarbeitern. Und ihr könnt es nicht vorstellen, die waren nicht meiner Meinung. Ein starkes Stück, ich war der Boss und die waren nicht meiner Meinung. Und dann war ich auch noch so blöd und habe das gesagt. Ich bin gewöhnt, dass man das tut, was ich sage. Oder irgend so was Ähnliches. So war das hier ungefähr bei dem Jeftach. Er hat seine eigene Stellung betont. Es gibt ein trauriges Erwachen, wenn man das macht. Egal, ob man das in der Firma macht, ob man das in der Familie macht, selbst wenn man das Kirche macht, ist das nicht gerade hilfreich. Es gibt übrigens einen Hinweis im Neuen Testament, was man in solchen Situationen tun soll. Und Petrus schreibt darüber im ersten Brief, im fünften Kapitel, nämlich, dass wir die Sachen einfach wegwerfen sollen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5 im 7. Vers. Unsere Position zu betonen, ist wirklich ein sehr mieser Ausweg. Das Zweite, was er hier benutzt, ist, und ist der größte Teil von dem Kapitel, wenn er das dann mal durchlesen möchte, ab Vers 12, ist gut verhandeln. Er schickt erst mal jemand hin und fragt, wie ist es und so weiter. Und dann geht es weiter, da erzählt er die ganze Geschichte, wie das mit Israel gelaufen ist. Und wir haben euch nichts wert weggenommen. Also von daher, das endet dann mit dem Satz, der Herr, der Gott Israels, hat sie, die Leute, die vorher dieses Land gehabt haben, vor seinem Volk aus ihrem Land vertrieben. Und nun willst du, sagt er zu dem König der Ammoniter, uns dieses Land streitig machen. Wenn dein Gott Chemosh jemand vor dir vertreibt, hältst du es für dein gutes Recht, sein Land in Besitz zu nehmen. Und genauso beanspruchen wir das Land derer, die der Herr, unser Gott, uns vor uns ausgetrieben hat. Das ist total vergeudete Zeit, solche Diskussionen anzufangen. Es ist auch oft vergeudetes Geld übrigens, wenn man meint, man könnte durch große Verhandlungen Probleme lösen. Aber ich möchte lieber da nicht mehr drüber sagen. Der Grund, wieso das vergeudete Zeit ist, ist, weil Gottes Feind nur Kapitulation akzeptiert. Er ist nicht, sagen, wenn du mal ein bisschen nachgibst, dann gebe ich ein bisschen nach und so weiter. Jeftach war es zumindest am Ende von der ganzen Sache ziemlich klar, dass er verraten und verkauft ist. Und zuweilen müssen wir tatsächlich ans Ende unserer eigenen Möglichkeiten kommen und zugeben, dass wir es nicht können und es abgeben. Dein Vater weiß, was du brauchst, heißt es im Matthäus-Evangelium, sagt Jesus zu den Jüngern dort. Und darum trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach deiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere dazugegeben werden. Gut verhandeln bringt nichts. Und dann geht Jeftach noch ein Stück weiter. Ist wirklich ein bisschen verrückt, was er da macht. Bevor er in den Kampf zieht gegen die Ammoniter, heißt es in Vers 30, vorher legte er ein Gelübde ab und versprach dem Herrn, wenn du mir den Sieg über die Ammoniter gibst und ich wohlbehalten nach Hause zurückkehre, soll das, was mir als erstes aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, dir gehören. Ich will es dir als Brandopfer darbringen. Wisst ihr, wie man das auf Deutsch nennt? Bestechung. Wenn du das machst, dann ist das okay, dann werde ich das machen. Bestechung ist immer schlecht. Ich habe eine Gegend gelebt, wo es üblich gewesen ist, zu bestechen. Und ich habe unseren Mitarbeitern gesagt, wir bestechen nicht. Auch wenn wir monatelang warten müssen, bis zum Beispiel die Projektoren für den Jesusfilm endlich durch den Zoll freigegeben worden sind. Wir machen das nicht, denn wenn wir es einmal machen, müssen wir es immer wieder machen. Das macht einfach keinen Sinn. Aber das ist jetzt nur geschäftsmäßig, macht es keinen Sinn. Aber bei Gott ist es richtig verrückt, wenn man versucht, Gott zu bestechen. Irgendwie scheint der Jiftach den lebendigen Gott mit den ganzen Götzen in der Umgebung zu verwechseln. Da war das üblich, dass man es gemacht hat, besonders Opfer, und dann wird mir da geholfen. Vielleicht denkst du ab und zu mal auch so: Lieber Herr, wenn du mir hilfst, dann werde ich meinen Zehnten regelmäßig zahlen. Oder ich habe da jetzt ein Problem, und wenn du mir da aus der Patsche hilfst, dann gebe ich ein besonders großes Missionsopfer. Dann habe ich nichts gegen Missionsopfer, im Gegenteil, auch wenn nicht, erst recht nicht, wenn es besonders groß ist. Aber auf diese Art und Weise kann man nicht mit Gott umgehen. Das ist letztlich kindisch, denn der lebendige Gott möchte unsere Hingabe an ihn. Es gibt eine Geschichte ein paar Kapitel weiter her, nicht in diesem Buch, sondern im Buch Samuel. Da ist der König Saul. Gott gibt ihm einen Auftrag, 1. Samuel 15. Und dass er die Feinde Gottes besiegt. Und der Saul macht sich auf den Weg. Und er macht es im Großen und Ganzen, aber die besten Sachen, die hält er an der Seite. Die besten Tiere hält er an der Seite. Und dann kommt der Prophet Samuel. Und das Erste, was Saul sagt: Samuel, ich habe Gottes Auftrag ausgeführt. Und der Samuel hat offensichtlich gute Ohren gehabt, nicht so wie ich, und hat gesagt: Wie bitte? Was höre ich denn da für einen Blöken und so weiter, wenn du das ausgeführt hast? Sagst: Ach, das musst du verstehen. Das haben wir zur Seite gestellt, um Gott ein Opfer zu bringen. Also eines muss ich sagen, der Saul hat wirklich schnell reagiert, sehr schnell eine Ausrede gefunden. Aber entscheidend ist, was Samuel darauf gesagt hat. Er hat gesagt: Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir können Gott nicht bestechen mit diesem oder jenem. Gehorsam, ihm zu folgen, ist das Richtige. Ob dich die Lasten von gestern niederdrücken oder deine eigenen Fehler, wir können diese Lasten bei Jesus abladen. Das hat Jesus gesagt: Komm zu mir mit all deinen Lasten. Ich will dich erquicken. Das ist letztlich der einzige Ausweg, der Bestand hat. Wirklich der einzige. Und ich habe mir versprochen, ich werde versuchen, das auch positiv zu sagen. Deswegen werden wir uns jetzt zum Schluss noch kurz mit der Frage beschäftigen, wie man im Licht lebt. Alles, was der Jiftach getan hat, scheint recht gut zu funktionieren. Er hat sogar die Ammoniter besiegt. Zuweilen dauert es sehr lange, bis wir endlich aufwachen. Aber wenn wir den falschen Weg gehen, dann führt es immer ins Chaos. Jiftach merkt das erst ganz zum Schluss. Er merkt, dass er völlig belastet in den nächsten Tagen und in das Rest des Lebens geht. Alles, was ihm wichtig gewesen ist, wurde zerstört. Es ist wirklich traurig, wenn man diese Geschichte von Jiftach liest, dass er nie kapiert hat, dass Gott Lasten trägt. Aber wie können wir das jetzt tun? Wie können wir unsere alten, unsere neuen Sorgen bezwingen und im Licht leben? Das Erste ist, dass wir auf Gott hören. Im 39. Vers ist das Ergebnis von seinem Bestechungsversuch, wird deutlich. Das Erste, was ihm aus dem Haus herauskommt, hat er entgegenkommt, damit hat er mit Sicherheit nicht gerechnet, war seine Tochter. Und das war das einzige Kind, das er gehabt hat. Und es steht hier tatsächlich, er hat seine Tochter geopfert. Mit Sicherheit nicht das, was Gott von ihm haben wollte. Kindische Vorstellungen, ob sie jetzt so dramatisch sind oder anders, müssen wir ableben. Es geht nicht darum, dass wir unsere Kinder oder sonst irgendetwas opfern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar aus dem, weil Gott bereits seinen Sohn für uns geopfert hat. Deswegen brauchen wir das nicht zu machen. Wir können immer zu ihm gehen, immer zu ihm kommen, auch wenn wir Fehler gemacht haben. Ich weiß, es ist unangenehm, das zuerst mal zu sagen, aber wir können zu ihm kommen in jeder Situation. Wir können auf ihn hören, auf sein Wort hören und das bewahrt uns vor Irrwegen. Dafür ist übrigens die Gemeinde da. Dafür sind die Bibelstunden da. Dafür ist die Bibel generell da, dass wir auf ihn hören. Das Zweite, was wir tun sollen, wie man im Licht lebt, ist, dass wir Liebe üben. Es wird noch ein bisschen schlimmer. Da ist eine Gruppe von Israeliten, die Ephraimiter, die hatte der Jephthah ursprünglich gebeten, mitzuhelfen in dem Kampf gegen die Ammoniter, die wollten aber nicht. Und als dann alles vorbei war, dann kamen sie und sagten, warum hast du uns nicht gefragt? Jetzt werden wir dir eins obendrauf geben. Haben sie nicht geschafft. Sie sind geflohen. Und als sie am Jordan standen, standen die Leute von dem Jephthah da und haben jeden gefragt, bist du ein Ephraimiter? Und die haben natürlich Nein gesagt, weil sie nicht in Schwierigkeiten kommen wollten. Und dann haben die Leute gesagt, okay, dann sag mal Schibboleth. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere das als Sprichwort, das ist euer Schibboleth. Das ist das, was dir praktisch das deutlich macht, wo du herkommst. Das haben die nicht geschafft. Die stolperten über den spitzen Stein. Die haben gesagt, Schibboleth, nicht Schibboleth. Und jeder, der Schibboleth gesagt hat, statt Schibboleth, wurde den Kopf kürzer gemacht. Gottes Liebe gilt nicht nur uns, sie gilt auch den anderen, selbst wenn sie einen Fehler gemacht haben. Das ist eine furchtbar traurige Geschichte, ich muss es ganz ehrlich sagen. Und es ist eine Geschichte ohne ein Happy End. Aber das muss bei dir nicht so sein, wie es bei dem Jephthah gewesen ist. Gott hat alles getan, damit wir nicht so leben müssen. Wir können im Licht leben, wie er im Licht ist. Das schreibt der Johannes in seinem ersten Brief im 7. Kapitel. Im Licht Gottes leben, weil er alles tut. Gott kennt dich ganz genau. Du brauchst nichts vor ihm zu verstecken. Du kannst deine Sorgen von gestern, deine Sorgen von heute und die von morgen bei ihm abladen. All das Stückwerk in unserem Leben, all die kindischen Vorstellungen, die wir uns so angeeignet haben, können wir an Jesus übergeben und im Licht leben. Ehrlich gesagt, das Alte Testament ist nicht nur ein Bilderbuch, es ist auch öfters ein ziemlich abschreckendes Bilderbuch. Da wird gezeigt, was Leute alles falsch gemacht haben. Doch Jesus macht einen neuen Anfang. Nicht nur mit seinem Volk, er macht einen neuen Anfang mit dir und mit mir. Um das alles zusammenzufassen, natürlich kannst du wie Jephthah dein eigenes Chaos schaffen. Aber du kannst auch so, wie der Stanley Jones das getan hat, auf einer höheren Ebene leben. Wenn du deine Sorgen von gestern deine Sorgen von heute und die Befürchtungen, die du für morgen hast, Jesus überlässt. Und ich wünsche dir das, dass du täglich neu so im Licht Jesu lebst. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir mit allen zu dir kommen können. Auch dort, wo wir Fehler gemacht haben, auch dort, wo es nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, auch da, wo wir deinen Namen verunehrt haben. Danke, dass du gerne vergibst. Danke, dass du gekommen bist, um einen neuen Weg zu eröffnen, den Weg mit dir. Danke, dass du dich selbst geopfert hast, damit wir das nicht tun müssen, dass dein Name verherrlicht wird. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist, gerade in dieser Passionszeit, und uns immer wieder daran erinnerst, dass du derjenige bist, der uns lieb hat, der uns führt und der neue Möglichkeiten eröffnet, sodass wir wirklich im Licht leben. Amen.